Läuft.
Hallo und herzlich willkommen in der Gamer WG. Heute an den Mikros Anton.
Hallo.
Und ich. Und da wir ständig über Riesenmonster-Themen reden, 2009er Rückblicke und am Ende des Podcasts verraten wir euch noch, was nächste Woche auf euch zukommt. Ja, müsst ihr jetzt zuhören, damit ihr das erfahrt. Sprechen wir mal über ein klitzekleines, niedliches Studioleinchen.
Meinst du dieses kleine in Kyoto?
Ja, ja, dieses kleine in Kyoto, was ganz kleine, schöne Spiele baut. Q-Games.
Yay. Ja, die sind geil. Von denen, also, ja, dann, von denen müsst ihr Bescheid wissen.
Leider, leider braucht ihr eine PlayStation 3, um Q-Games erleben zu können, quasi im Moment aktuell, oder ein DSi.
Ja,
also um aktuelle Spiele zu spielen.
Der mich nie interessiert hat.
Nee, überhaupt
wollte
kein...
ich von vornherein nicht haben. Das werde ich mir auch jetzt nicht kaufen. Das, ich denke ja gar nicht dran.
Nee.
Aber Q-Games macht original DSiWare-Spiele in letzter Zeit. Das
ja.
Finde ich, ja, find ich schade, dass ich da nicht dabei sein kann.
Das stimmt allerdings. Ja, also wie gesagt, das ist ein ganz kleines Entwicklerstudio, die hauptsächlich halt momentan so ihr Geld quasi mit dem PSN verdienen und dann den DSi spielen. Ich glaube nicht, dass man da so viel Geld mit machen kann.
Ja, aber die sind schon so ein, also die sind weit gefächert. Also die machen die PSN-Spiele, dann haben sie ja jetzt auch noch Pixel Junk Monsters auch für PSP rausgebracht.
Das genau.
War ein großes Projekt für die jetzt. Und DSi, also da haben sie schon drei Kanäle. Das ist
ja, für ein kleines Studio ist das viel Arbeit auf jeden Fall. Ja.
Ja. Erzählen wir mal am besten am Anfang, warum Dylan Cuthbert der geilste ist, oder?
Der Chef dieser Firma, der Gründer dieser Firma.
Richtig. Und der ist ein absolutes Urgestein in der Videospielgeschichte, aber überhaupt nicht irgendwie groß im Rampenlicht oder bekannt. Ist jetzt kein Miyamoto oder kein wie auch immer. Aber der ist schon von Anfang an dabei, seit seiner Kindheit quasi. Der hat also als Jugendlicher quasi schon angefangen zu programmieren und hat dann auch mit 16 oder so die Schule geschmissen, weil sein Mathelehrer konnte ihm nicht erklären, wie er irgendwelche komplexen 3D-Punkt-Projektionen programmieren kann. Und dann hat er gedacht, was mache ich denn hier an der Schule, wenn der mir nicht helfen kann bei dem, was ich will.
Ja.
Ja, und hat es dann auch schnell geschafft, irgendwie halt in die Programmiererindustrie. Aber ich meine, das war ja damals. Wie alt ist der? Hätten wir jetzt nochmal nachgucken können. Egal, auf jeden
Fall. Da gab es mehr Jobs als Leute, die es konnten wahrscheinlich.
Ja, und da gab es auch noch halt, da waren halt noch nicht, die Firmen halt noch nicht so riesig und alles. Da waren halt kleine Studios und wenn du da angekommen bist und gesagt hast, hier, guck mal, was ich hier an Code kloppen kann, dann, naja, auf jeden Fall, da war er dabei. Und er hat dann auch sehr früh angefangen, hier für Nintendo zu arbeiten. Und von wegen Hardcore-Programmierer, so technische Herausforderungen suchend, hat er hier an Star Fox programmiert.
Ja, 3D auf dem Super Nintendo.
Ja.
Das war eine Herausforderung damals, aber sowas von.
Ja, das war ein fettes Projekt. Hat er auch noch an dem zweiten Teil rumgeschraubt, der aber nie rauskam. Und ja, aber mit Sony, ich weiß nicht genau seit wann, aber ist der auch schon lange eng. Also das ist, finde ich sowieso total ungewöhnlich. Der ist total eng mit Nintendo und mit Sony. Das gibt es ja eigentlich nicht. Normalerweise ist man ja gerade auch so als Unabhängiger entweder oder. Aber der macht bei Nintendo, arbeitet der halt an Star Fox mit. Das ist ja Ur-Nintendo-Franchise. Ne? Also das ist ja, da ist er dabei. Und auf Sony-Seite ist aber auch total, hat er zum Beispiel die berühmte Ducks in a Bath-Demo hat er programmiert, womit man damals
die Grafikpower von der PlayStation 2 und der PlayStation 3 gezeigt hat.
Ja, genau. Aber mit der Dreier, als sie die Ducks dann nochmal geholt haben, was er damit zu tun hat, weiß ich nicht so genau. Aber ja, das hat er gemacht. Und,
ja gut, da war Nintendo nicht mehr technisch so herausfordernd. Wahrscheinlich hat er irgendwas Neues gesucht. Und da war die PlayStation 2 halt Monster-Grafik-Scheiß und so. Da hat er sich wahrscheinlich herausgefordert gefühlt, da kann ich mal was Neues für programmieren, so ungefähr. Also als Code-Knacker ist das schon wahrscheinlich interessanter.
Ja, aber wie gesagt, interessant finde ich halt, dass er da nicht wirklich gewechselt ist quasi von Nintendo zu Sony, sondern dass er ja bis heute, haben wir ja gerade schon gesagt, PSN und DSi wäre jetzt, naja.
Aber ja gut, wahrscheinlich, also das sagt quasi aus, dass er so gut ist, dass die ihn alle hoch respektieren und für sich arbeiten lassen.
Richtig, richtig. Deswegen ist er der Geilste. Das ist genau mein Punkt.
Ja, dazu kann man dann direkt auch noch umschwingen. Der hat auch, ihr kennt alle das PlayStation 3 Interface, der hat auch, oder beziehungsweise das Studio, die haben auch mitgearbeitet an dieser Cross-Media-Bar sowieso, also an Teilen davon. Und auch zum Beispiel, ihr kennt sicherlich alle, wenn ihr Musik abspielt auf der PlayStation 3, dann gibt es so Visualisierungen. Und die haben die zum Beispiel diese große Weltkugel und so. Sowas haben die auch alles gemacht. Und da saß der da. Also das ist von dem Typen.
Genau. Das ist dann auch schon von seinem Studio, jetzt Q-Games. Das hat er dann nämlich, ich glaube, 2001 gegründet, oder? Ist schon ganz schön weit her.
Und da muss man ja echt sagen. Also so gerade was so Interface-Einbindungen und so geht, das halten die so Sony und Nintendo ja eigentlich immer eng an sich und so, bis das rauskommt. Und das dann so einem Typen in der Hand zu drücken, da muss schon Respekt herrschen, sonst machen die
das
nicht.
Ich hab mal gelesen irgendwo, dass diese Erde ursprünglich, ganz ursprünglich, so als Startbildschirm für die PlayStation 3 Software, das war so ein ganz fancy, wie auch immer die sich das vorgestellt haben. Und das haben sie dann irgendwann alles komplett gescratcht.
Ja.
Und dieses schlichte Orchester stimmt sich, PS3-Logo fertig da reingebaut.
Ja.
Und dann hatte er aber diese Erdkugel da noch rumliegen, sozusagen. Und dann hat er sich gedacht, da könnte man doch mal hier so ein Visualisierungsding draus machen.
Für Musik, klar. Ist auch das, wenn ich Musik mit meiner PlayStation höre, dann läuft das Ding. Sonst keins.
Ja, die anderen, gibt ja auch nur zwei andere oder so, die sind Schrott. Also, aber ich finde die auch richtig schön, so diese Erdansicht zum. Wenn Musik läuft, ja, viel super. Und ja, aber was du gerade sagtest, das stimmt echt, das zeigt wirklich, wie viel Respekt der beherrscht. Also ich kann mir vorstellen, wenn er jetzt von irgendeinem, was auch immer, was für einem Studio jemand ankäme und sagen würde, ey, Sony, ich will hier, was auch immer, eine Visualisierungsding machen, dann würden die wahrscheinlich bei vielen sagen, was, wie?
Nimmst du den.
Genau.
Ja, du sagtest anfänglich auch von wegen, ja, ist ja nicht so bekannt und so, der Typ. Das stimmt, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Industrie intern, also unter Programmierern und unter den ganzen Studios und so, die kennen den alle.
Ja, schätze ich auch.
Seit der Ewigkeiten
ist ja auch,
schon.
Ja. Auch total faszinierend, wie er mit dem westlichen und dem japanischen Markt, also da muss man auch dazu sagen, das ist ein Engländer und der lebt jetzt freiwillig in Kyoto. Also, der lebt freiwillig in Japan.
das ist schon ein Kulturschock für einen Westeuropäer, auf jeden Fall.
Ja, da muss man schon irgendwie. Also, auf die Idee kommt nicht jeder, sagen wir es mal so.
Ja, scheint ein ganz eigener Typ zu sein. Ja, und scheint auch ein ganz netter, umgänglicher Typ zu sein. Der ist nämlich auch ein, reger Twitterer, würde ich nicht sagen, aber updatet regelmäßig seinen Twitter-Status da. Kennt ihr auch alle. Und heißt da Dylan Cuthbert, einfach zusammengeschrieben, findet ihr bestimmt. Und schreibt so ein ganz offener, warmherziger Typ, der Spaß an dem hat, was er macht. Das ist so, das merkt man irgendwie.
Und bescheiden ist der.
Ja, genau. Ich hab dem sogar mal irgendwann geschrieben und dann hat der direkt sogar geantwortet und von wegen, ja, ging glaube ich um, wann Shooter kommt oder so. Und dann war er ganz nett so von wegen, ja, kommt bald und so. Das war total witzig. Also da hätte ich nicht mit gerechnet, dass so ein Typ auf irgendwelche Idioten antwortet, die ihm da schreiben im Internet. So.
Der hat mir sogar im PSN geantwortet. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich sein PSN-ID her hatte damals. Pixelmeister heißt er da. Und da habe ich dir eine Freundesanfrage gesendet und so einen kleinen Liebesbrief dabei, hier, du bist der Geilste. Und da schrieb er auch zurück hier, ja, thanks for the support, bla bla.
Ja.
Na gut.
Witzig, echt.
Ja, netter Typ. Und wie gesagt, bescheiden, sagte ich so, wenn man den so in Interviews sieht oder so, der ist irgendwie bescheiden dafür, dass er die geilsten Spiele macht.
Ja.
Und redet jedes Mal davon, dass das Neueste das Beste ist.
Ja, natürlich, ist klar. Viel Herzblut drin. Nee, aber das war es halt so. Und wie ihr schon hört, der scheint sehr viel halt durch die Gegend gestrauchelt zu sein. Mal hierhin, mal dahin, mal Nintendo, mal Sony und so weiter und so fort. Und dann hat er halt irgendwann Q-Games gegründet.
Ja, da habe ich auch noch eine schöne Anekdote für.
Schieß los.
Ape Escape. Ich kenne die Spiele überhaupt nicht.
Nee, ich nicht wirklich.
Nur alte Sony-Affenspiele.
Ja, mit so einem komischen bekloppten Affen mit einer Rundumleuchte auf dem Kopf. Das ist ein ganz verrücktes Ding.
Okay, ja, ich habe da gar keine Ahnung von. Aber die Anekdote habe ich mir trotzdem gemerkt, als ich die irgendwann gelesen habe. Hat er nämlich an einem aktuellen Ape Escape-Teil gearbeitet und der Affe hat wohl eine gelbe Hose. Scheinbar immer so markenzeichenmäßig, wie Mario in Rot ist, keine Ahnung.
Glaube ich, sonst nichts an, nur eine gelbe Hose. Ich glaube, das ist so.
Ja, kann sein. Auf jeden Fall gab es in dem Spiel dann ein Level, was in der Wüste gespielt hat und gelben Hintergrund hatte. Und Dylan Cuthbert hat gesagt, ja, das ist scheiße, der hebt sich nicht vom, ich kann die Spielfigur nicht mehr gut genug erkennen. Und hat dann aber wohl zu hören gekriegt von oben, nee, also hier unser Ape, der hat bestimmt einen tollen Namen.
Was auch immer.
Der hat eine gelbe Hose, das kannst du nicht verändern, das geht nicht. Und er hat gesagt, das ist doch bescheuert hier, gelber Sand, gelbe Hose, geht nicht, mach ich die rot, was soll denn der Scheiß, aber nein. Und naja, auf jeden Fall daraufhin hat er gesagt, nee, ich muss jetzt unabhängig sein und hat sein kleines, gemütliches Studio in Kyoto gegründet.
Ja, und er macht Sinn, wenn man halt unabhängig und sein will und freie Entscheidungen treffen will, ohne von oben ständig gesagt zu bekommen, das muss so, das muss so, das muss so, dann hat man fast keine andere Wahl.
Ja, und also jetzt hat er sein Studio seit vielen Jahren und hält das bewusst klein. Also der könnte ja auch, also mit seinem Ansehen, der hätte wahrscheinlich keine Schwierigkeiten, ein Multimilliarden-Dollar-Megaprojekt zu starten. Der wird wohl die Geldgeber und die Programmierer und alles finden. Aber da habe ich auch mal gelesen, ein Interview, da wurde er nach Uncharted gefragt. Und der sagte, wow, ey, so viel Respekt dafür, wie Naughty Dog das macht und so, hammermäßig. Aber da hätte ich keinen Bock drauf.
Ja, das ist total viel Arbeit, klar. Ja,
klar, so ein 200-Mann-Team da irgendwie und managen.
So,
und
ja, erstens das und zweitens, du bist halt so ein Typ wie er, der so Visionen dann auch hat und dann irgendwelche komischen, verrückten Sachen umsetzen will. Und wenn du dann so ein Monsterprojekt anfängst, dann fängst du an, irgendwelche komischen, bekloppten Ideen da einzubauen und hörst irgendwann gar nicht mehr auf und musst dann dich irgendwann stoppen und kannst das wieder nicht einbauen, kannst das nicht umsetzen und
genau,
so. Das
genau.
Ist so, da verrennt man sich dann in so einem Riesenprojekt und hört, und dann macht man so ein Duke Nukem und kommt nie raus.
Ja, das ist, wenn es scheiße läuft. Oder wie es gut läuft, bei Naughty Dog zum Beispiel, die können das ja, aber das ist vom Designprozess her was komplett anderes, weil da muss das Spiel ja, bevor du überhaupt anfängst, komplett durchdesignt werden und da müssen alle 200 Leute von Anfang an genau wissen, was sie machen müssen und wie das nachher zusammenarbeiten soll. Während, wie die dann machen, also er sagt so 5 Leute, optimale Teamgröße für so Spiele halt wie die PSN-Spiele und die Prototypen spielen, gucken, was Spaß macht, verändern es dann wieder und so. Also das ist, ne? Während die an dem Spiel arbeiten, entscheiden sie eigentlich erst, welche Features jetzt genau.
Ich glaub, das
kann man bei so einem großen
Das habe ich von denen auch mal gelesen. Die machen zwischendurch so Wettbewerbe dann auch im Studio. Dann fangen die an mal, ab jetzt, Uhrzeit läuft, 24 Stunden Zeit, dann macht jeder, was er will, jeder. Und dann setzen die sich hin und hacken Code. Und dann haben die alle nach 24 Stunden irgendeine Spielidee fertig oder so. Und dann wird das gespielt, bewertet und dann, oh ja, das können wir mal machen.
Da kann man so. Mal draus machen, ja. Geil.
Das ist so ganz anders herangehen halt an so eine Sache wie so in so einem Monsterstudio. Da musst du erst ein Projekt haben, dann wird das ausgearbeitet und dann fängt man an, im Spiel zu arbeiten.
Ja, richtig, richtig.
Das machen die bei Q-Games ein bisschen anders. Da kommt eine Spielidee und dann entwickelt sich da irgendwie ein Spiel drumherum wahrscheinlich. So, das ist einfach so.
Ja. Und die machen auch so vieles anderes Zeug. Die haben auf ihrer Homepage so eine chronologische Liste, woran sie gearbeitet haben. Ja. Und ich sagte ja, also 2001, hast du das gerade nochmal nachgeguckt? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das stimmt. Auf jeden Fall gibt es die schon ziemlich lange. Und dass man von denen hört, ist ja aber noch gar nicht so lange, weil die Pixel Junk Serie, die haben sie ja jetzt auf der PS3 gestartet. Das ist ja gerade mal ein paar Jahre her.
Ja.
Und also laut Homepage steht da vorher irgendwie, ja, dann haben wir hier 2 Jahre an, keine Ahnung, 3D-Technik, automatisches Terrain-Zeug gearbeitet oder eine Wetter-Engine geschrieben oder, also.
Ja, so auch so Code-Scheiß halt, wo man so rumhacken muss an Mathe-Problemen quasi.
Ja.
Wo er halt herkommt dann auch, ne?
Das richtig, schon richtig. Sinn,
klar. Ja, und dann haben sie irgendwann angefangen. Für den Game Boy Advance haben sie ein Spiel gemacht und für den DS haben sie ein Spiel gemacht. Einmal.
Oh ja, für den DS.
Für den Advance Digi Drive hieß es. So irgendwas mit so sphärischer Musik oder so. Und ich weiß nicht, was das für ein Spiel sein soll. Weil puzzelmäßig oder so. Irgendwas
Das haben sie jetzt.
Kleineres.
Das ist jetzt neu aufgelegt worden, auch für DSi.
Genau. Und dann Star Fox Command für den DS.
Das habe ich viel gespielt, also relativ viel. Fand ich am. Das habe ich auch gespielt, bevor ich überhaupt mir Q-Games viel sagte. Und ich fand das damals, also ich fand das so, geht so, das ist irgendwie überhaupt nicht Star Fox-mäßig. Das ist auch wieder so ein total, naja, komisches System. Also man muss so ein bisschen strategiespielmäßig mit dem Stylus malen, wo man herfliegen möchte, und dann trifft man da Gegner, und wenn man dann auf in diesem Bildschirm auf einen Gegner trifft, dann kommt so eine 3D-Star Fox-Fliege, schießt den Gegner um, Ding. Und wenn man das dann geschafft hat, dann ist man wieder draußen, und ja. Aber war gut. War echt gut. Also hatte auch so mit verschiedenen Story-Faden und so. Und oh. So, das war ja hier Star Fox auf dem, wie hieß er nochmal? Auf dem N64.
Ja, auf dem Super Nintendo auch schon.
Ja.
Also auch schon so komisch halt.
Aber das war also auch so, meine ich, dass man das relativ schnell durchspielen kann, aber angehalten ist, das öfter durchzuspielen. Das war ja.
Auf so drei verschiedenen Wegen, die unterschiedlich schwer sind und so.
Und dann auch an unterschiedlichen Leveln vorbeikommen.
Ja,
das
genau.
Genau. Ja, so ähnlich war das auf dem DS-Spiel auch. Und irgendwie, es gab 9 Wege oder so. Ich habe es 3-mal durchgespielt oder so. Hat echt Spaß gemacht.
Ah, gut.
Auf jeden Fall auch einzigartig, so unique. Also nicht, überhaupt nicht, ja, so zusammengeklaut oder einfach nur bestehendes, ja, einfach Konzept.
Neue
nochmal.
Ideen.
Neue
und so.
Ideen,
das ist
genau.
Echt,
das
was die auszeichnet.
Ja, genau. Ja.
Ja. Ja, und dann kamen halt dann die PlayStation Network-Titel. Der erste, muss ich sagen, der ist eine witzige Idee,
ja,
aber total scheiße umgesetzt.
Ja, total scheiße. Weiß ich nicht. Also wir reden hier vom Pixel Junk Racers,
genau.
Das erste Pixel Junk-Spiel. Und das ist wirklich nicht so toll. Das ist, aber ich meine.
Man spielt, also zur Erklärung, man spielt quasi Carrera-Autos. Man hat immer so eine Strecke, sieht man von oben, die auch ganz auf dem Fernseher, auf dem Bildschirm ist. Und man hat unterschiedlich viele Spuren auf der Straße, je nach Level.
Ich glaube, es sind immer 5.
Immer 5?
Immer 5 Spuren,
ah,
ja.
Okay. Und mit dem R-Knopf kann man schneller oder langsamer fahren. Halt Gas geben, weniger Gas geben,
genau,
kein Gas geben und so.
Genau, wie so ein Carrera-Nüppel, den
genau.
Man so, den
und mit dem Stick oder mit dem Kreuz geht es, glaube ich, sogar auch, kann man halt immer einen von diesen 5 Spuren
wechseln.
Kann man halt hin und her wechseln und sich aussuchen, auf welcher Spur man gerade fährt. Und da gibt es dann verschiedene bekloppte Spielmodi, so wie, was weiß ich, dann ist die ganze Strecke voller Autos und da muss man sich da so durchschlängeln und...
Genau.
Und dann gibt es Modi, wo man keinen Gegner treffen darf, weil man sonst kaputt geht und die beklopptesten komischen Dinger... Komisch war es nur, man muss halt viele Sachen freischalten, um neue Strecken zu bekommen oder neue Spielmodi sogar sich freizuschalten. Und da war teilweise total bekloppt schwer. Um überhaupt halt auch Multiplayer spielen zu können, muss man erst im Singleplayer alles freischalten und so weiter und so fort. Das ist totaler Mist.
Das war der größte Mist. Und das hasse ich grundsätzlich, wenn man in Multiplayer, also Spiele, die einen Multiplayer-Modus haben, wenn man dann im Singleplayer Sachen für den Multiplayer-Modus freischalten muss. Ist total bescheuert, weil was ist, wenn man mit mehreren zusammen vor der Konsole sitzt und sagt, ey, geil, das Spiel, das kaufen wir jetzt und das spielen wir jetzt alle zusammen und dann, toll, jetzt muss erstmal einer alleine.
Sonst können wir nur eine Strecke und ein Dings fahren oder so.
Ja, aber ja, wie gesagt, und zu schwer war es halt. Und es war auch so, dass man dann mehrere Events nacheinander schaffen musste, die total schwer waren, und dann hast du das eine endlich geschafft, dann gehst du beim nächsten kaputt, dann musst du das erste wieder machen, dann schaffst du das irgendwann bis zum dritten, das noch schwerer ist, und dann musst du wieder von vorne anfangen, das war echt frustig. Aber es war so ganz nett. Also ist auch hier die ganze Zeit nur auf einem Bildschirm und man ist halt wirklich so ein reines Reaktionsspiel. Das hat der Dings, weißt du noch, beim World of Warcraft Podcast, der Bastian. Mhm. Der hat mal dieses Wort Reaktionsspiel benutzt. Das benutze ich seitdem ständig. Aber beschreibt das echt gut. Und vor allem da musst du wirklich, du rast mit deinen Augen die ganze Zeit nur diese Carrera-Bahn halt im Kreis.
Ja, man wird teilweise echt verdammt schnell.
Man wird verdammt schnell. Das ist weniger als eine Sekunde, dass der einmal komplett rumfliegt quasi. Und man muss dann auch schon so mit den Augen gar nicht mehr sein Auto fixieren, sondern eher so 15 Zentimeter vor deinem Auto gucken und also...
Wo sind die Gegner und so, wo muss man drumherum und ja.
totales Reaktionsspiel. Ganz nett, aber wie gesagt, ein bisschen sehr simpel. Aber so als...
War auch ganz am Anfang von den PSN-Titeln zum Runterladen und so. Also das war...
Eben.
Da kam das gerade erst auf.
Ja. Und, also ich kann das so firmentechnisch kann ich das auch total gut nachvollziehen, dass die das so gemacht haben. Das ist so ein bisschen Learning by Doing mäßig, so schon mal die Füße nass machen. So. Lass uns erstmal was ganz, ganz, ganz Einfaches machen und dann haben wir das nämlich alles schon mal gemacht mit komplett
die fertig. Die Engine und allen Scheiß, da muss man ja auch alles erstmal lernen. Die PlayStation scheint ja sehr kompliziert zu sein, was das angeht.
Ja. Ja, und damals halt eingeführt den Namen Pixel Junk, was marketingtechnisch ziemlich clever ist, weil, wie gesagt, die wollen halt neue Ideen und neuen Scheiß machen jedes Mal, und aber um trotzdem diesen Namen-Wiedererkennungseffekt zu haben.
Ja, ansonsten, wenn man halt auch im PlayStation Network irgendein Spiel sucht oder so, dann geht man halt einfach stumpf nach dem Namen und so von dem Spiel. Und im Falle von Q-Games kann man jetzt nach Pixel Junk suchen und die Spiele heißen halt auch alle so, die heißen Pixel Junk, Pixel Junk. Weiß man, oh, da ist ein neues Pixel Junk Spiel, oh, die andere war ja auch gut, kann ich mir auch mal angucken. Das ist echt total intelligenter Schritt.
Ja, wobei es natürlich auch ein mutiger Schritt ist quasi, klar, weil die Spiele aneinander gemessen werden. Also der hat schon sich dann auch selber den Druck quasi gemacht, dass jedes Spiel gut sein muss quasi.
Ja, so vor der Presse und so wird man das natürlich sowieso schon immer, wird das neue Spiel von dem Studio an dem alten Spiel gemessen.
Ja.
Aber so unter den normalen Käufern, die auch solche Presse gar nicht lesen und unsere Podcasts nicht hören und so weiter, die halt ihre Kaufentscheidung rein auf ihren Erfahrungen basieren, für die ist es halt, das ist das Neue quasi. Ja,
genau. Und für die... Also das ist auch das, was ich eigentlich jedem PS3 besitzenden Hörer von uns eigentlich nur mitgeben möchte, wenn ihr mal im PSN unterwegs seid und ihr seht da irgendwo Pixel Junk stehen, das
ist gut.
Das ist gut, wirklich.
Ja.
Die sind qualitativ super.
Kommen wir einfach zum nächsten, kommen wir einfach zu Monsters.
Ja, Monsters ist das Beste.
Ihr kennt sicherlich alle Tower-Defense-Spiele, die man so im Internet als Flash spielen kann. Wo man halt irgendwelche... Man hat einen Parcours oft, so ein Labyrinth-mäßig oder vielleicht auch sogar mal eine offene Fläche und muss dann mit Türmen, die schießen, verschiedenst schießen, einen Parcours bauen, dass Gegnerhorden, die von einem Ende vom Level zum anderen Ende laufen, nicht da durchkommen. Nicht an meine eigene Basis zum Beispiel, die dann am Ende da steht, kommen dürfen. Das ist Tower Defense.
Der entscheidende Punkt ist halt, dass du nicht selber auf die Gegner schießt, sondern dass du automatische Abwehrsysteme auch immer geartet aufbaust.
So Defense-Türme, also Verteidigungstürme, die verschiedenste Art sind, die für verschiedenste Gegner-Funktionalitäten bergen.
Genau, da musst du halt Ressourcen managen, kann ich jetzt noch eine Kanone bauen oder kann ich jetzt noch ein Maschinengewehr?
Muss man halt Geld sammeln, wenn man Gegner kaputt macht, kriegt man halt mehr Geld und kann wieder einen Turm bauen und so weiter und so fort.
Ja.
Ja, und in Monsters ist das Ganze halt, was halt so aus dieser Flash-Programmierer-Schiene kommt, in ein total schickes Full-HD spiele ich auf meiner PlayStation mit einem Controller-Spiel eingearbeitet. Man ist so eine komische kleine Figur, die da rumrennt und das ist alles mit so Bäumen und Wald und da kommen halt so niedliche, bunte Gegner angeflogen und an den Stelle von den Bäumen kann man halt seine Türme bauen. Und da ist immer schon vorher so ein Labyrinth halt, wo die Gegner durchlaufen und dann muss man halt an strategisch wichtigen Punkten dann anfangen, seine Türme da aufzubauen und zu gucken, was kommen denn jetzt für Gegnerwellen und was brauche ich denn jetzt und hin und her, und das ist einfach nur toll.
Das ist wirklich einfach nur toll. Das
macht süchtig und ist einfach nur toll.
Ja. Das sieht total süß aus. Der Grafikstil ist einfach phänomenal. Und ja, dass man halt die ganze Zeit rumrennen muss. Also man kann quasi einen Baum in einen Turm verwandeln. Und ja, also man rennt, muss die ganze Zeit über diese, ist auch auf einem Bildschirm ein Level.
Genau.
Und man rennt die ganze Zeit rum und baut die Türme. Und die Türme schießen dann automatisch die Gegner kaputt, die dann Geld fallen lassen, was man dann auch manuell aufsammeln muss. Und ja, man ist die ganze Zeit am Hin- und Herrennen und scheiße, ich brauche hier noch einen Pfeil und scheiße, ich brauche da noch eine Kanone und
hier noch einen Flugabwehrturm und so weiter und so fort.
Geniale Schwierigkeitskurve so, fängt relativ einfach an, und wobei, wenn man das Spiel zum allerersten Mal spielt, dann sind die ersten Level auch schon echt eine Herausforderung, da muss man sie erstmal System erstmal klarkommen.
Muss ja wissen, so, ach, der Turm ist für die Gegner und
richtig,
so weiter.
Und dann wird es halt nach und nach immer schwerer. Dann gibt es Level, da gibt es dann nur ganz wenige Bäume, da kann man nicht so viele Türme bauen, und dann gibt es halt sowieso unterschiedliche Türme und Feuertürme. Und
ja, das Ziel ist halt natürlich dann auch zu überleben, ohne überhaupt eine Energie zu verlieren, was so kleine Babys sind, die an deinem Haus da rumwackeln.
Das sind immer 20 so kleine Manneken. Und jeder Gegner, der dein Haus erreicht, tötet einen davon, sind alle 20 tot, also verloren.
Ja.
Wobei, wie gesagt, man versucht es natürlich schon auch, dass gar keiner stirbt. Dafür kriegt man einen Regenbogen, womit man dann wieder neue auf dieser Level-Übersichtskarte Wege freischaltet. Ja,
herrlich, wirklich. Also das ist wirklich total geiles Spiel. Unglaublich.
Das ist wirklich einfach nur gut.
Das war auch so beliebt, dass sie direkt dann noch ein Add-on dafür rausgebracht haben mit einer neuen Insel, wo man dann halt neue Level hat. Und das ist sogar so beliebt gewesen, dass sie dann davon sogar noch ein PSP-Spiel gemacht haben.
Ja, fett mit Online-Modus und so. Das würde ich auch, hätte ich eine PSP, würde ich das spielen.
Und das war sogar
hier von wegen. Da gibt es Gegner, die an Ballons hängen. Oh. Und da muss man erst Pfeile schießen, die Ballons kaputt schießen, dann fällt der Gegner auf den Boden und dann ist er halt ein Bodengegner. Also der verwandelt sich von einem Luft- in einen Bodengegner, während der unterwegs ist.
Das ist ja toll.
Ja, ist auch toll. Das ist wirklich toll.
Ja, und apropos Technik und so, da sind die bei Q-Games auch die ganze Zeit immer an der Front mit dabei, wenn Sony sich irgendwas Tolles Neues ausdenkt. Es ist zum Beispiel Monsters, konnte man auch schon auf der PSP spielen, wenn das halt, also mit diesem Link.
Remote Play, ja.
Remote Play. Und das war eins der ersten, glaube ich, die das überhaupt implementiert haben. Und zum Beispiel so eine andere Funktion, die Sony irgendwann nachgeschoben hat für, ich glaube, vor allem PSN-Titel. Ich glaube, das kann man sogar auch als normaler Programmierer für normale Spiele benutzen. So eine Exportierfunktion für Videos. Dann kann man sogar direkt dann auf YouTube hochladen, seine Spielevideos, die man da erstellt. Von wegen, hier, guck mal, ich bin der Geilste, ich habe das Level ohne irgendwas geschafft. Ja. Und so. Und das ist alles damit eingebaut und halt. Ja, da sind die immer ganz vorne mit dabei, solche neuen Techniken halt dann auch umzusetzen und so. Das ist schon sehr nett.
Stimmt. Koop-Modus wollte ich noch sagen.
Ja.
Weil das ist das Wichtigste an Monsters eigentlich. Also nicht das Wichtigste. Also das alleine suchtet das auch vollkommen ab. Aber das ist auch so genial im Koop-Modus. Geht nur zu zweit, aber halt das Spiel bleibt unverändert. Man ist einfach zu zweit unterwegs am Rumrennen. Genau. Und weil, wie gesagt, der Schwierigkeitsgrad auch sehr hoch ist, muss man sich permanent absprechen. Es ist wirklich so ein, scheiße, bau da hinten eine Kanone, keine Ahnung, ich komme hier gerade nicht weg, sammel das Geld, bevor das wegplöppt. Und man ist die ganze Zeit eigentlich zugange. Und ja, das macht einfach saumäßig Spaß. Ja. Und Frauen mögen das.
Genau, da haben wir auch schon von einigen Pärchen gehört, dass die ihre Freundinnen dazu bewogen haben, dann doch irgendwann mal einen Controller in die Hand zu nehmen, was vorher undenkbar war.
Sozusagen, ja.
Ja.
Auf jeden Fall, ja. Also wenn ihr eine PS3 habt und ein nettes Mädel kennt, wo ihr immer die
vielleicht sogar gerne mal ein komisches, einfaches DS-Spiel spielt oder Wii Fit oder so.
Ja,
Die hat sicherlich möglicherweise sogar auch an Monsters Spaß, wo ihr dann auch gleichzeitig dran Spaß habt und nicht doof daneben sitzt und alles doof findet.
Genau. Das ist ein bisschen blöd, ich habe das auch oft so gespielt, man ist dann leicht in der Situation, dass man die ganze Zeit nur Kommandos gibt, so, man ist halt selber beschäftigt und sagt immer, jetzt mach dies, jetzt mach das, jetzt mach jenes, aber
ja, vor allem, wenn man das Spiel halt schon total gut kennt und der Partner nicht.
Richtig. Und dann, scheiße, gleich kommen Luftgegner, wir haben noch keine Flugabwehr, scheiße, wir brauchen Laser, ja. Oh, das Spiel ist so geil.
Ja. Ja, und nach dem Monster-Erfolg, dann kann man ja eigentlich so bei anderen Studios wäre es dann so, dass die dann einfach einen Teil 2 bauen und einen Teil 3 und so weiter und so fort. Und dann geht Q-Games hin und macht was völlig anderes.
Aber so
was
von anders.
Total strange, völlig anderes.
Also Fortsetzung indirekt. Also die haben ja dann dieses,
die zweite. Genau. Aber wie gesagt, auch nur, weil das so beliebt war. Von wegen, ach scheiße, die Fans wollen mehr,
genau.
Zuschriften ohne Ende und so. Ach komm, machen wir. So ungefähr.
Ihr habt doch noch mal 10.
Ja, ja.
für dann 3 Euro oder so.
Ja,
das genau. Ist sowieso auch günstig, sind die. Also Monsters kostet, schätze ich mal, so 7 Euro oder so. Da hast du schon.
Da gibt es zwischendurch immer mal Angebote im PSN, haltet Ausschau, die gibt es auch für dann im Paket und so, glaube ich,
ja,
beide
kann
und
sein.
So. Ja. Ja. Ja, wie gesagt, dann kam was völlig anderes.
So. Eden. Ja, Eden.
Man wusste auch vorher, man hat nur, ich glaube, irgendwann man hat da so gar nichts von mitbekommen, was das jetzt werden soll. Und hat nur einen Screenshot gesehen oder so und den Namen und dann war's. Und dann kam auf einmal dieses Spiel.
Das ist echt verrückt. Das ist auch so schwer zu beschreiben.
Ja.
Also, ich versuch mal, ja. Hilf mir. Man spielt eine kleine Figur, die heißt Grimp. Und das ist so wie ein Insekt, könnte man sagen.
Ja.
Und die Level sind Gärten in 2D und so ganz krassen Farben.
Ja.
Und
mehr so neonmäßig so.
Neonmäßig,
oft.
Genau. Das, wonach ich gesucht habe. Und also, stellt euch vor, ihr seid dieses winzig kleine, ein paar Pixel große Teil und
ja.
Vor euch ist so wie eine Silhouette von einer riesigen Blume in Neon,
ja.
Die sich so bewegt, auch so ein bisschen im Wind und dazu läuft absolut voll geile Elektromusik.
Ja.
Und dann springt man halt mit diesem kleinen, insektenartigen Ding
man rum. Hat mit dem linken Analogstick bewegt man so ein Zielkreuz um sich herum.
Stimmt, so ein Strich, der zeigt, wo man gerade hinzeigt. So,
mit X springt man und mit dem R-Knopf kann man sich noch ranziehen. Ranziehen muss man nämlich, wenn man an einer Blume sitzt und abspringt, dann verbindet man sich so mit so einem Seilchen, wie so ein Spinnenfaden.
Genau.
Mit dieser Blume und kann sich daran herumschwingen, so ganz schnell im Kreis. Und dann,
deine Gesten nicht sehen.
Ja, ja, um dann halt von der Blume sich abzuschwingen und hinfortzufliegen quasi. Also nicht fliegen, sondern springen. Und mit dem R-Knopf kann man dann noch sich halt wieder ranziehen an die Blume. Also
richtig.
Es gibt 3 Knöpfe und das war's.
Genau, und so. Man muss dann, es gibt dann so leere Samen. Das ist einfach nur so ein Kreis ursprünglich und da fliegen
ja.
Noch so Pollen rum.
Die fliegen immer durch die
Level. Die fliegen überall da rum und man kann dann halt sich so rumschwingen und damit diese Pollen kaputt machen, die dann so kleines Pollenzeug halt hinterlassen.
Ja.
Und wenn man das aufsammelt, was man auch mit seinem Seil kann, was ganz gut ist, weil man dann so einen Kreis komplett aufsammeln kann. Und dieses Zeug, was man aufsammelt, fliegt dann in diese leeren Kreise. Und wenn die sich gefüllt haben, leuchten die. Und dann kann man da reinspringen und dann wächst daraus eine neue Blume.
Genau.
Und so kann man dann halt sich immer weiter arbeiten.
So muss man sich meistens, oder zu Anfang ist es halt so, dass man sich in den Leveln einfach immer weiter nach oben arbeiten muss. Und in jedem Level gibt es
5 Spektra.
Spektra, das sind so komische leuchtende Teile, die muss man halt sammeln. Und so muss man also spielt man das Level zum ersten Mal, muss man nur 1 sammeln. Spielt man zum zweiten Mal, muss man 2 sammeln und so weiter, bis 5. Und dann geht es halt immer so, immer höher, immer weiter in dem Level. Vielleicht auch mal nach links ein Stück, vielleicht auch mal nach rechts ein Stück.
Genau,
und
ja.
Dann sind halt überall so die Spektren da verteilt und man muss halt überall dann diese Samen öffnen. Und irgendwann wird das Spiel sogar schwerer, dann werden halt die Pollen auch böse, dann können die einen kaputt machen. Dann muss man die halt ein bisschen anders dann wieder versuchen, dann aufzusammeln.
Wirbeln kann man noch im Sprung X gedrückt halten und dann wirbelt man
genau.
So. Da kann man dann noch
und da ist halt teilweise halt auch so labyrinthmäßig. Da muss man dann einmal oben rum, um dann wieder unten rum, um so einen Stein herumzukommen, um dann von unten dann irgendwo dran zu kommen wieder.
Ja.
Dann gibt es noch Schalter, die was bewegen, Portale, die einen so im Level zu einem anderen Punkt teleportieren. Und so weiter und so fort.
Und man sammelt die Spektra und genauso wie in Monsters gibt es auch wieder eine Überwelt, sozusagen,
ja.
Level-Auswahlwelt. Und wenn du im ersten Level das erste Spektra gesammelt hast, dann fängt in der Überwelt was an zu wachsen, womit man dann in genau dem gleichen Gameplay halt die anderen Level erreichen kann.
Ja, und das macht total viel Spaß. So diese Mechanik von diesem Rumschwingen und Sachen sammeln. Und wenn man mehrere Pollen gleichzeitig sammelt, ohne eine Blume oder einen Boden berührt zu haben, dann macht man auch Kombos damit. Dann kommen dann mehr von diesen Pollen da raus, die man sammeln kann und so weiter. Tierisch lustig, Punkte sammeln. Und dann kann man sogar Highscore-Tables halt dann rocken, wenn man das Level mit mega vielen Punkten abgeschlossen hat und so. Und einen total geilen, mega witzigen Koop.
Ja, wieder Koop, wieder geil.
Voll.
Diesmal zu dritt. Und ja, auch wieder genauso. Man stellt sich vor, man ist halt zu dritt mit diesen winzigen Viechern da unterwegs. Und man kann sich gegenseitig auffangen.
Man spielt auch immer, also der Bildschirm bewegt sich halt mit einem mit. Und dann muss man zu dritt, wird es dann halt teilweise ein bisschen schwierig, weil die Blumen dann manchmal auch ein bisschen rar sind, an denen man sich festhalten muss und immer weiter nach oben kommt halt. Und da muss man aufpassen, dass man halt nicht aus dem Bild fällt. Weil wenn man aus dem Bild fällt, dann sind diese halb aufgeladenen Samendinger, die man gesammelt hat, sind dann auf einmal wieder leer und so. Da muss man echt miteinander auch mitspielen und dann wird das total witzig, wenn man es dann auch schafft, jemanden aufzufangen, der gerade am Abstürzen ist und so.
Ja, ja.
Unglaublich gut.
Das ist wirklich, das macht einfach nur Spaß.
Das Spiel ist super. Auch wenn ihr euch abgeschreckt fühlt oder so teilweise vielleicht den Bildern oder so, die ihr gesehen habt. Ich weiß nicht, vielleicht schaut euch einfach, das Spiel hat auch eine YouTube-Video-Export-Funktion, da wird es unendlich Videos auf YouTube von geben.
Ja.
Schaut euch vielleicht mal so ein paar davon an und stellt euch vor, wie das Gameplay so ist und so und probiert es einfach aus. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch billig zu haben im PSN. Die paar Euro sind auf jeden Fall lohnenswert, da reinzustecken. Und
ja.
Wahnsinn.
Find
wirklich super. Und das nach so einem Monster-Erfolg von Monsters, dann was völlig anderes. Das war schon faszinierend, wirklich. Wahnsinn.
Ja, wirklich. Hat mich. Also ab dem Punkt bin ich dann auch wirklich Fan gewesen. So, Racers war so, naja, ist ganz nett. Und dann kam Monsters, Hammer, geil. Und dann, was kommt jetzt? Und
dann also kam Eden.
War und wirklich so ein einzigartiges, abgefahrenes
Ding. Da wusste man auch, dass das halt einfach Programmierer mit Liebe sind an dem, was sie machen. An Spielen zu kreieren, die geil zu spielen sind und die halt so Ideen beinhalten, die sich da selbst ausdenken. Und dann weiß man einfach halt, dass die Spiele, die machen, eigentlich grundsätzlich gut sind und auch wert sind zu kaufen und zu spielen. Selbst wenn man die vielleicht teilweise auch von der Optik oder so nicht so toll findet, aber da steckt halt viel drin und so. Das ist einfach.
Ja, das ist, die arbeiten so ein bisschen wie man in den 80ern gearbeitet hat. Da war man ein kleines Studio, ein kleines Team und bei jedem neuen Spiel hat man sich gedacht, was machen wir denn mal jetzt? Richtig.
Ja, so arbeiten die ein bisschen heute. Ja. Viele andere Firmen sind ja festgefahren. Da kommt Shooter nach Shooter raus. Da kommt das 58. Fußballspiel und so weiter und so fort. Das ist ja immer dasselbe Rennspiel und sucht euch aus. Ja. Und die machen einfach immer irgendwas Neues.
Genau.
Ja, jetzt vor kurzem kam dann das vierte Pixel-Junk-Spiel.
Shooter. Endlich, boah, da haben wir lange drauf gewartet.
Ja, stimmt schon.
Aber da waren sie auch halt mit PSP-Monsters sehr beschäftigt.
Und offensichtlich nebenher auch die SI-Spiele und so weiter und so fort. Für ein kleines Studio schon echt viel Herausforderung. Wer weiß, an welchen komischen Projekten für Sony oder Nintendo der noch mitarbeitet und so, das ist ja.
Ja, man weiß es nicht.
Ja.
Ja, Shooter Pixel Junk 1.4. Die haben auch noch so nummerieren ihre Spiele, ist auch egal. Wieder was ganz anderes.
Ja.
Auf den ersten Blick könnte man denken, ist es ein klassischer Shooter. So wie R-Type oder wie die alle heißen. Also man fliegt so ein kleines Raumschiff, kann schießen in alle Richtungen mit dem rechten Analogstick. Ja.
Man und dreht sich mit dem rechten Analogstick.
Richtig,
genau. Und mit R muss man schießen.
Genau. Und der Witz ist aber, was auch in einem ziemlich frühen Trailer dann schon gezeigt wurde, dass sie eine total fette 2D Flüssigkeitsphysik.
Voll geil, das hat mich so gehypt, als ich das erste Video davon gesehen habe mit dieser Flüssigkeit, das fand ich so geil. Das ist viel zu wenig umgesetzt, sowas in so kleinen Spielen vor allem, so richtig schöne, geile Physik.
Ja, also das ist wirklich gut. Stellt euch vor, da ist, keine Ahnung, Lava, also wir sind 2D, ne, und stellt euch vor, irgendwo ist ein Lavabecken und da ist, es gibt halt festen Stein und so kaputt schießbaren Stein.
Ja.
Und stellt euch vor, ihr schießt halt diesen Block da raus und dann fließt die ganze Lava in so einem Schwall da runter und trifft auf das Wasser, was womöglich irgendwo ist, was sich dann erhärtet und zu dem Stein wird. Und dann gibt es auch noch Eis und andere Elemente. Und
ja, und die fließen und interagieren halt miteinander. Man muss halt, und dann ist halt in dieses Level-Gameplay eingebaut, dass man damit arbeiten muss. Es gibt halt dann, also man, es geht darum, so Minenarbeiter quasi zu retten. Man fliegt immer durch Höhlen, durch so labyrinthmäßige Höhlen.
Ja.
Und die sind halt dann immer blockiert von irgendwas, von Lavaströmen, von Eis und so weiter und so fort. Und dann muss man halt mit diesen anderen Elementen, die dann wieder neutralisieren, um dann weiterzukommen, um diese Höhlenarbeiter zu retten. Muss aber aufpassen, dass sie zum Beispiel dann nicht in Lava fallen, weil sie dann sterben. Und dann gibt es noch Gegner, die halt auch die hinter den Männchen da quasi her sind und die töten könnten. Und man kann sie auch selber erschießen, wenn man nicht aufpasst.
Richtig, was leicht passiert öfter mal, wenn irgendwo ein paar Gegner erscheinen und man fängt an rumzuballern und hört nur.
Ja, und dann hat man halt oft irgendwo ein Wasserbecken und muss dann das Wasser dann umleiten, damit halt über die Lava fließt, damit die Lava erhärtet, damit da wieder halt keine Gefahr für dich selber besteht, damit man daher fliegen kann und so weiter. Man darf natürlich nicht zu nah an die Lava, sonst verbrennt man und geht kaputt und so weiter und so weiter. Das ist halt richtig. Total alles.
Und dann gibt es so Suits, dann kriegt man so ein Upgrade quasi für sein Raumschiff. Da gibt es zum Beispiel, dass man dann nicht mehr normal schießt, sondern Lava schießt.
Oder Wasser schießt.
Oder da gibt es dann noch verschiedenste.
Ja.
Lassen wir mal offen
genau.
Vielleicht. Ja, auf jeden Fall, das Spiel ist auch einfach toll. So, ich habe.
Ja, das ist so eine Mischung aus verschiedenen Genres. So ein Leute-Rette-Spiel hatte ich früher auch schon mal. Da musste man sogar auch durch Höhlen fliegen. Shoplifter, ich sah das auf dem Gameboy, gab's das. Da hat man so einen Army-Hubschrauber gespielt. Man hatte Maschinengewehrte man immer. Und man konnte aber auch Raketen sammeln oder Bomben wechseln. Und da waren dann halt überall so Geschütztürme und so in den Leveln und auch in den Höhlen und so. Und da musste man dann auch Leute retten. Man musste immer über diese Leute fliegen und so ein Leiterchen runterlassen. Und dann sind die in den Hubschrauber geklettert. Man konnte eine bestimmte Anzahl mitnehmen, nicht alle in dem Level. Da musste man immer wieder zurück zu seiner Basis fliegen, die Leute abladen und wieder in die Höhlensystem da reinfliegen und durfte halt auch nie wo anecken und so. Und die Gegner haben immer geschossen. Und das ist halt so dieses Männchenretten, das ist da schon mit drin im Shooter jetzt. Und dann aber halt gleichzeitig auch noch dieses Rumschießen in alle Richtungen, was halt aus diesen total vielen neuen Schießdingern da, gibt es ja auf dem PSN auch unendlich viele von, das ist auch noch damit drin. Und dann halt noch so eine Monster-Physik-Engine da drauf mit Flüssigkeiten, was ja echt selten ist bis heute, weil viel zu aufwendig, vor allem in 3D total Banane. Und das ist halt alles in einem und das macht einfach Spaß.
Ja, finde ich auch. Ist echt cool. Hat auch wieder so einen total ansprechenden, minimalistischen Grafikstil. Das können die auch, finde ich wirklich, wirklich, wirklich gut. Auch die Flüssigkeit, wie die aussieht, das sieht überhaupt nicht realistisch aus. Auch das Verhalten ist auch nicht wirklich realistisch, ist ein bisschen zu träge. Also es ist nicht wirklich wie Wasser, weil so wusch dann da weg.
Ist halt voll spielbar, absichtlich auf Spielbarkeit.
Genau. Also, naja, das gibt auch einen total geilen Effekt halt mit diesem Grafikstil und dieses, ist einfach super.
Ja.
Und ich habe noch gedacht, als ich das gespielt habe, Miyamoto-Niveau ist so, was mir durch den Kopf gegangen ist. Weil er zum einen hat mich das an Mario Bros., jetzt gerade noch letztens New Super Mario Bros. Erinnert, in dem Sinne, dass ständig in irgendeinem Level wieder ein neues Element drin ist. So ein ganz kleines, unbedeutendes eigentlich, was man aber auch direkt kapiert, aber was so diese Gameplay-Formel jedes Mal wieder so ein bisschen verändert und man wieder ein bisschen auf was anderes achten muss. Und was mich auch an Mario erinnert hat, ist das Storytelling, weil da warst du nicht dabei, als wir hier über Mario gepodcastet haben, habe ich noch gesagt, wie toll das ist, dass das so ein abstraktes Storytelling ist. Das ist so, man weiß so grob, Prinzessin, Schloss, reicht. Ja. Und dann halt in so einer wirklich abstrakten Welt halt. Und ganz ähnlich ist halt auch Shooter. Die Story das bisschen Story, was es gibt, gibt es dadurch, dass es in jedem Level einen Special Survivor gibt, der, wenn man den rettet, so einen kleinen Satz sagt. Und das ist dann am Anfang, sagen die, keine Ahnung, ja, wir sind hier zu diesem Planeten gekommen, um abzubauen und wir hatten nicht mit Monstern gerechnet und so kommt man dann tiefer und dann erzählt er hier, oh Mann, ich frage mich, was mit meinen Kollegen los ist, die weiter unten sind. Aber wirklich so ganz abstrakt gehalten. Man denkt sich die Story so ein bisschen dann selber auch mit.
Ja.
Ja, ganz toll.
Und macht einfach Spaß. Ja.
Ja,
einziger Kritikpunkt, den ich da habe und du wahrscheinlich auch, ist, dass es einfach viel zu kurz ist.
Ja.
Aber im Ende wird dann noch verraten, dass es auf jeden Fall weitergeht. Da wird es dann auch irgendein noch ein Zusatzlevel für geben.
Ja, ich weiß schon, wie es heißen wird.
Ach so.
Pixel Junk Shooter Encore.
Ach so. Ja, weil so. Bisher alle Zusatzdinger, die rausgekommen sind, hießen Encore, halt einfach wieder Zugabe. Mehr Zugabe auf Englisch. Und das wird es auch für dieses Spiel geben. Ist wirklich schade, dass es vorbei war. Wir haben es gerade noch, ich habe es noch nicht durchgespielt gehabt. Das haben wir gerade im Koop gemacht. Koop! Auch wieder in diesem Spiel. Auch wieder eingebaut, auch Koop. Man fliegt nicht nur mit einem, sondern dann mit zwei Raumschiffen durch die ganz normalen Level durch. Und muss halt dadurch dann auch wieder, ja, das ist einfach, viele Koop-Spiele machen teilweise auch keinen Sinn oder sind dann, ja, was soll ich denn hier? Und in diesem Spiel ist es dann halt auch trotzdem wieder so, dass es total gut umgesetzt ist, weil man dann auch wieder gegenseitig aufeinander achten muss. Nee, ich darf jetzt diese Lava hier nicht loslassen, weil sonst mein Partner hier da irgendwie dann versickert drin und kaputt geht und so. Richtig, und
diese Special Suits, wie zum Beispiel Wasser, das kriegt dann teilweise nur einer.
Genau, da muss man sich dann auch
anderen achten. Oder eine Stelle, da hatte dann der eine ein Wasser und der andere ein Lava.
Genau, da muss man halt miteinander spielen und so. Das haben die echt gut umgesetzt auch.
Also ich möchte auch, also unterm Strich, das Spiel kann man nur empfehlen, das ist wirklich, 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 wirklich gut. Das sage ich jetzt nochmal, weil ich habe noch einen kritischen Punkt. Weil es ist wirklich erst, du sagtest, es ist viel zu kurz.
Ja.
Das stimmt, finde ich, nicht nur für das komplette Spiel, sondern auch für die einzelnen Levelabschnitte. Weil, also ein Level, jedes Level ist in 5 Abschnitte unterteilt, die wieder fast ein Bildschirm sind, also ist mehr, also man scrollt so rum, aber es ist ein kleiner, abgeschnittener Bereich halt, wo man alle Leute rettet. Wenn man alle gerettet hat, geht das Tor auf und dann fliegt man dahin und dann kommt schwarzer Bildschirm und der nächste Abschnitt und man muss wieder alle Leute retten. Und die sind halt sehr kurz, also das ist meistens so ein paar Minuten Gameplay, zack, bist du wieder im nächsten.
Mhm.
Das finde ich ein bisschen schade. Also ich weiß nicht, das kommt auch immer drauf an, was man erwartet. Also ich hatte mehr Shooter erhofft. Also ich hatte mir mehr erhofft, dass man wirklich so ein langes Labyrinth sich da wirklich durchballert und zwischendurch mit den Flüssigkeiten halt zu tun hat.
Mhm.
Aber das ist es ja gar nicht. Also es ist viel, viel, viel mehr so ein Puzzlespiel, muss man schon fast sagen. Dass man so diesen kleinen Abschnitt hat und denkt, aha, da ist Wasser, da ist Lava, da ist das, da ist das, da ist einer eingeschlossen, wie komme ich an den dran? Und dann hat man alle und so macht man eins nach dem
anderen. Ja, mehr puzzelmäßig als Shooter-mäßig, obwohl es Shooter heißt.
Es ist wirklich, es heißt Shooter, aber es ist echt wenig Shooter. Also es ist schon immer ständig Shooten, also aber das ist nicht so die Hauptschwierigkeit. Nee. Das ist immer so, man hat die zwei gesammelt, dann plöppen dann nochmal drei
man muss nicht ständig Gegnerhorden nach Gegnerhorden erschießen und schießt deswegen so viel, sondern man muss halt das Level beschießen, um halt wieder hier eine Öffnung zu machen, da eine Öffnung zu machen.
Wobei Gegner sind auch ständig. Also es ist nicht so, dass man irgendwie 10 Minuten spielt und keinen Gegner
gesehen hat. Klar.
Also das ist immer mal, aber das sind dann immer mal zwei oder mal drei, die hat
man oder dann mal hier einer und so, genau.
Ja. Ja, und das ist auch so ein Punkt, so mir ist das Spiel zu einfach. Das war ja auch mein größtes Problem eigentlich mit Assassin's Creed 2. Wobei gerade Dylan Cuthbert eigentlich genau meine Sorte ist, der sagt nämlich immer, er mag Spiele gerne schwer.
Ja, und sieht man auch an Monsters zum Beispiel, das wird verdammt schwer. Wenn man das durchspielen möchte und kein Leben verloren hat, dann ist man, um Gottes Willen.
Da fehlt mir noch eine Goldtrophäe.
Ja.
Kannst du vergessen. Ja, ihn war auch sehr schwer mit dem Zeitdruck. Da hat er sogar noch in dem Patch, wurde das Spiel dann nochmal leichter gemacht.
Ja.
Und das war auch wieder so eine Situation, wo er dann noch öffentlich so gesagt hat, halt, ja, toll, ich mag Spiele halt schwer, aber gut, wenn es euch zu schwer war, dann mache ich es euch halt ein bisschen einfacher.
Wo man da dann auch suchen kann. Man kann in Eden dann aussuchen, ob man mit oder ohne Zeitdruck quasi spielen will oder
nee,
so.
Nee.
Doch, das war doch so. Meinst.
Nee. Ich weiß nicht, was du meinst. Das war, man hat in Eden ja immer diese Zeitleistung, muss diese kleinen Dinger aufladen. Ja, ja. Und das wurde einfach durch Patch 1. Weiß nicht wie viel, ist die Zeit einfach langsamer vergangen. Ich glaube nicht, dass man das nur umstellen kann. Die Steuerung haben sie noch ein bisschen geändert. Da kann man sich jetzt aussuchen, wie man spielen will. Ist auch egal. Auf jeden Fall, Shooter, echt, das Spiel ist viel zu einfach. Man, die Schwierigkeit, die man hat, also so ein bisschen Herausforderung hat man schon. Und wie gesagt, man erschießt mal aus Versehen ein. Da kann man dann nochmal in das Level zurückgehen. Ja,
aber das ist mehr ein Puzzle-Problem oft.
Genau, genau. Und,
also ja. Gameplay, ich muss besser werden, ja. Problem.
So im Singleplayer hatte ich dann so mit den Endgegnern teilweise auch Herausforderungen.
Die auch super schön gemacht sind.
Voll geil.
Wieder richtig schöne Videospiel-Endgegner.
Klassische 2D-Shooter-Endgegner. Da war das Spiel auch am meisten Shooter bei den Endgegnern. Stimmt. Da war es richtig, wie schnell kann ich R drücken? Das ist auch so geil, das gibt es auch kaum noch, oder? Dass man im Spiel wirklich, also man schießt so schnell, wie man den R-Knopf drückt.
Ja.
Das finde ich auch irgendwie schön.
Das stimmt.
Dauerfeuer da drauf. Ja, aber jetzt zu zweit im Koop war das ja noch viel einfacher.
Ja.
Weil wenn einer kaputt geht, kommt er nach 5 bis 10 Sekunden oder so, plöppt er ja, einfach neben dem
Sekunden
anderen.
Sekunden sind es, ja. Glaube ich, oder so.
Und es ist uns jetzt beim ganzen kompletten Durchspielen einmal passiert, dass wir zufällig gleichzeitig kaputt gegangen ja. sind. Und ansonsten ist wirklich so, oh, ich bin kaputt, oh, da bin ich wieder. Und also im Koop
ja.
fließt er da so durch, das sind 2-3 Stunden irgendwie durch.
Ja, so ungefähr. Man kann halt noch viel sammeln und so und es gibt wieder so Zusatzdinger. Man kann halt dann auch schaffen, keinen einzigen von diesen Survivern da auszulassen oder sterben zu lassen. Und es gibt noch versteckt im Level, gibt es halt auch noch so komische Diamanten, die kann man natürlich dann auch noch alle suchen und so weiter und so fort. Das ist natürlich dann auch noch wieder eine Herausforderung, das zu schaffen, aber
ja. Aber also alles in allem.
Also es ist durchaus, obwohl das Spiel kurz ist, viel Spielzeit drin, wenn man wirklich auch alles schaffen möchte.
Ja, und da es nicht viel kostet, auch 8 Euro, glaube ich, das lohnt sich, das ist ein tolles Spiel.
Ja.
Aber es hinterlässt einen mich echt so in diesem Gefühl, also man hat irgendwie das Gefühl, es jetzt geht's gerade los.
Mehr!
Und dann ist es vorbei.
Mehr!
Ja.
Ja, kommt mehr.
Ja, mal gucken, wie viel da noch kommt. Aber auch wenn es nur so ist, also für ein paar Stunden, ja, das Spiel ist einfach toll. Sieht ja. toll aus, klingt gut, macht Spaß, was will man mehr, ne?
Und das Studio ist so gut, dass wir beide hier sitzen und auf den nächsten Teil warten.
Ja, ich bin echt so gespannt.
Nächstes Spiel, schauen wir mal, was das schon wieder abgefahren ist, tolles wird.
Ja, ja. Jetzt Pixeljank 1.5 oder Pixeljank 2.1?
Man weiß es nicht.
Man weiß
die Nummerierung. Stimmt, Anton sagte vorhin auch, dass die Spiele nummeriert sind. Bis jetzt sind sie halt immer, die haben eine 1 davor, dann Bindestrich und Racers war 1, Monsters war 2, Eden war 3, Shooter war 4. Da fragt man sich als gewiefter Gamer, na, was hat das denn mit der 1 davor auf sich? Ja, bis jetzt waren es alles 2D-Spiele und so und könnte vielleicht
hat ein er auch,
Sprung
hat er
in 3D kommen oder so, man weiß es nicht.
Das hat Dylan Cuthbert auch mal angedeutet,
ja.
Dass womöglich mal in 3D...
Was passiert, wenn die 1 durch eine 2 ausgetauscht wird? Das wird auf jeden Fall spannend.
Ja, aber naja, wir warten mal drauf. Zu lange müssen wir nicht warten, weil die machen halt so oder auf jeden Fall irgendwie kleine übersichtliche Projekte. Ursprünglich hat er gesagt, die wollen jedes halbe Jahr ein Spiel machen. Also ein Spiel pro halbes Jahr. Da haben sie nicht ganz, obwohl doch, wenn man Monsters Deluxe mitzählt. Ja. Naja, wir sind auf jeden Fall total gespannt. Seid es auch, wenn ihr irgendwo ein blaues Q auf weißem Hintergrund seht oder aber den Namen Pixeljunk lest,
ja.
Dann guckt genauer hin, weil das lohnt sich.
Ja, auf jeden Fall. Schaut's euch an. Ja, damit wären wir am Ende unseres Q-Game-Themas. Nächste Woche.
Ja.
Wir wollten es noch verraten. Game of the Year Podcast. Jawohl, wir werden euch unsere Game of the Year Vorstellungen aufzeigen und uns drüber streiten und diskutieren, was denn jetzt das beste Spiel ist. Und ja, seid gespannt.
Ja. Wir werden euch sagen, was das beste Spiel 2009 war.
Oder so.
So einfach. Tschüss. Ciao.
Thank you.